Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Dem vorhergesagten Thema dieses Gottesdienstes entsprechend ist heute die Lesung ein bisschen anders. Zu einem Bibelwort aus dem Psalm, da lese ich gleich zwei alte Texte. Einer ist über 200 Jahre alt und stammt vom Pastor Dümpelmann. Ein Teil daraus steht auch im Gemeindebrief. Ein Gedicht über Deilinghofen, große Auszüge daraus, die zum Inhalt haben, was damals diese Kirche und das alte Pastorat bedeuteten. Und der zweite Text ist ein kürzerer Text, ein paar Sätze aus einer alten Festschrift für die Frauenhilfe, geschrieben von Pastor Gobrecht. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Erster Text. Wenn alle Welt was schreiben will, so tu auch ich daran nicht zu viel, wenn ich die Gegend meines Orts ohne jemand zu bieten Trutz in ihrem Umfange beschreib, doch immer bei der Wahrheit bleib, auf das nicht jemand sagen kann, der hat dem Werk zu viel getan. Und dann kommt es hinterher weiter, nachdem seitenlang beschrieben worden ist, wie es hier im Dorf damals aussah, da kommt es auf den Glauben zu sprechen. Es ist bekannt, dass vormal hier die ganz gemeint papistisch hier gewesen ist, doch nach der Zeit empfangen hat ein ander Kleid, sodass dieselb nun lutherisch heißt, wie solches genug die Lehr ausweist. Nach Christi Geburt, 1000 Jahr, 560 Fünfe war, die Zeit, da das Papsttum so groß, hier litt einen starken Stoß, sodass gar jetzt kaum Zähne sind, die man noch recht katholisch findet. Herr Lange war der erste Mann, dies große Werk zu fangen an. Er schaffte ab die Ohrenbeicht, die Mess, das Fegefeuer gleich. Er lehrt, man wird durch Christi Blut selig und nicht durch Werke gut. Er ließ sich nicht die Augen blenden, die Gemeinde gerade hinzuwenden zur Wahrheit, die das Wort zum Grund. Jetzt, dass Gott selbst redet durch seinen Mund, ob ihm schon geschah, stark Widerstand, so behielt er doch die Oberhand. Ihm folgte Herr Sartorius nach, was nach verschlossen das zerbrach. Jan Störing lehrt an diesem Ort und sein Successor Osterbord, wie auch Herr Hülshoffs Mollers Ehren, die evangelisch-lutherisch lehren. Herr Gottfried Wilhelm Dümpelmann, der stifte noch viel Schönes an, den Fried mit Gott sein ganzer Will, hält seinen Jesus allzeit still, er sparet gar nicht seine Kräfte, das ist allzeit sein Geschäfte, zu sorgen über Seelensachen, ob er sie könnt noch glücklich machen. Die Jugend er wohl Unterricht, den alten Sünder schont er nicht, zu sagen, dass sie würden verdammt, sofern sie nicht ihr Sündenamt ganz niedertan und von Herzen beweinten ihre Seelenschmerzen und suchten Gott um Gnade an, der ihren Sachen raten kann. Er selbst hilft beten, bitten, flehen. Gott wolle doch das Best ansehen, die armen Sünder niederdrücken und sie mit Gnaden doch annehmen. Die Kirche hier, selbst von alter Frist, deren Ursprung nicht verzeichnet ist, ist klein. Jedoch ist selbig noch mit vier Glocken im Turme hoch versehen, damit man Ton und Klang zum Gottesdienst und fröhlich Gesang tut jeder Anbei, ist nichts verborgen, ist Taufstein, Altar, Kanzel, Orgel. Die Pastorat, die vormal gar mit Nonnen wohlbesetzt war, deswegen es ein Kloster hieß, wie auch die alte Kapelle wies, ist abgebrochen, an deren Stadt ein neues Haus erbaut ward. 1668, von Holz und Steinen schön gemacht, das bewohnt jetzt Herr Dümpelmann, der schon viel Arbeit dran getan. Gott gebe, dass in diesem Haus er werde ein recht alter Greis und treibe rein zu Gottes Ehr die evangelisch-luthersch Lehr. Gott segne sein Amt zu jeder Zeit, dass er viel bringt zur Seligkeit. Dazu schreibt in diesem Heft Pastor Gobrecht unter der Überschrift Die Stephanuskirche. Altehrwürdig ist die Kirche von Deilinghofen, denn ihr Turm steht nachweislich 1000 Jahre als Mahn- und Trutzmal dieses Dorfes. Und ehrwürdig muss sie jedem Besucher sein, der sich umfangen lässt von der Atmosphäre der hier lebendig gebliebenen Geschichte des Dorfes. Es kann uns nicht ohne tiefen Eindruck lassen, zu wissen, dass hier unter den Steinplatten, auf denen wir in der Kirche stehen, im Altarvorraum, dass hier die alten Adelsgeschlechter und der selige Pastor Dümpelmann dem jüngsten Tag entgegenschlafen. Der Schutzpatron der Kirche war der heilige Stephanus, der erste Märtyrer der jungen christlichen Gemeinde. Das ist eine Verpflichtung. Wir dürfen mit Recht stolz sein darauf, dass unsere Kirche zu den ältesten Kirchen Westfalens gehört, und wir wollen dankbar sein, dass unsere Vorfahren ihre Geschichte so lebendig erhalten haben. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Halleluja. Wir wollen uns erheben und wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, an unsere schöne Stephanuskirche haben wir eben bei der Lesung am Lesepult in besonderer Weise gedacht, im Zusammenhang mit diesem Psalmwort, Psalm 26, Vers 8. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Ich stelle diesem Bibelwort einen kleinen Abschnitt aus 1. Korinther 12 als Predigtext an die Seite, als Predigtext, den wir in der vergangenen Woche zweimal bedacht haben. Einmal bei dem Vortrag im Abendkreis am Dienstag, den Vortrag über Bewahren und Verändern in der Kirche. Und einmal am Mittwoch bei der Andacht in der Seniorenrunde haben wir darüber nachgedacht. Es ist ein ganz, ganz zentraler Text im Neuen Testament zum Sinn und zum Zweck des Versammeltseins als Kirche Jesu Christi. Ich lese 1. Korinther 12, 12 bis 20 und 26. Paulus schreibt da: Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind auch alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leibe, so wie er es gewollt hat. Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Gebeten. Herr, wir bitten dich, lass das, was wir gehört haben, nicht nur Worte sein. Lass es lebendig werden in unserer Gemeinschaft. Segne du jetzt das Reden und das Hören. Amen. Liebe Gemeinde, der neue Pastor Achim Schwarz, der ja Gott sei Dank in 3 Wochen hier endlich seinen Dienst antritt, der hat letzte Woche schon den Umzug und den Neueinzug in Deilinghofen so langsam begonnen. Und er war da auch kurz bei mir und er freut sich ganz riesig auf seinen Dienstantritt hier in Deilinghofen. Und wissen Sie, im Gespräch, da meinte er zu mir, die Kirche ja ganz besonders, die Kirche in Deilinghofen die ist ja richtig zum Verlieben. Er meinte, die Kirche, die ist ja wirklich zum Verlieben. Genau das Gleiche, liebe Gemeinde, das habe ich vor 11 Jahren, damals bei meinem Dienstantritt, Anfang September 83, haargenauso gedacht. Und ich bin da wirklich bis heute meiner Meinung ganz treu geblieben, dass ich denke, diese Kirche, in der wir hier sitzen, auch wenn es jetzt im Augenblick vielleicht ein bisschen kalt ist, die hat etwas unheimlich Warmes. Die Kirche, die hat etwas, was andere Kirchen durchaus nicht immer haben. Wenn ich die gleiche Predigt im Balve halte, wie ich zurzeit viel Vertretung dort mache, dann ist das was anderes. Hier ist es anders. Die Atmosphäre prägt hier in ganz besonderer Weise den Gottesdienst. Und es ist nicht egal, in welcher Umgebung man sitzt. Nun kann man ja eigentlich nicht ernstlich in eine Sache verliebt sein. Verlieben oder glaubensmäßig anhängen an eine äußerliche Sache, an ein Ding, an eine Atmosphäre eines Bauwerkes, das ist ja eigentlich verrückt. Und das wäre ja im Extremfall Götzendienst und ganz was Komisches. Es sei denn, man versteht diese Kirche, in der wir hier sitzen, einen Tick anders. Es sei denn, man versteht diese Kirche, in der wir hier sitzen, eben nicht nur äußerlich, so als tolles Denkmal, wo die Leute drüber staunen und alle reinkommen. Was habt ihr da Schönes als Sehenswürdigkeit dieses Ortes, als überlieferte Sache aus dem Mittelalter? Ich denke, man kann sie anders verstehen als Glaubender. Man kann diese Kirche, wo wir hier sitzen, verstehen, buchstäblich als ein Glaubensbekenntnis. Man kann es verstehen als ein Credo mit Steinen aufgebaut, damals in alter Zeit, wo die Leute den Bauplan hatten, der bis heute hier noch prägt, hier in dieser raumzeitlichen Stelle. Hier soll der Ort sein, hier soll der Platz sein in der Mitte des ganzen Dorfes, der Ort sein, wo Gottes Ehre wohnt. Hier soll raumzeitlich von dieser Stelle aus für den ganzen Kreis außenrum was ausgehen. Hier soll der Ort sein, von wo aus heilsame Kräfte und Wirkungen ausgehen auf die, die in dieses Haus reinkommen und dann dies von hier aus, von der Mitte aus, in die ganze Umgebung reintragen. Wer das so bedenkt, wer die Kirche also nicht nur als beachtliches Kulturgut versteht und als schönes äußerliches Kunstwerk ansieht, wer die Kirche versteht als ganz tiefes Glaubenssymbol, als Sinnbild und als Glaubensbekenntnis, ich denke, der kann diese Kirche durchaus auch als Denkmal liebhaben. Es ist dann das Denkmal ganz, ganz großer Taten Gottes. Großer Taten Gottes durch die Geschichte hindurch. Man stellt sich das mal vor, dass in diesem Haus, wo wir jetzt sitzen, seit 1000 Jahren insgesamt, seit fast 1000 Jahren, in Hochs und in tiefster Geschichte Menschen auf diese eben genannte Mitte hingewiesen wurden und dass auch vor uns schon Menschen in allen Generationen immer wieder in dieser Weise in unsere Kirche verliebt waren und dass hier die Worte des Psalmbeters auf diese Stephanuskirche bezogen wurden, auch vor uns schon. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Wissen Sie, liebe Gemeinde, gestern Abend, als ich über diesen kleinen Satz da nachdachte in meinem Arbeitszimmer, da war es schön. Mitten als ich da so versunken saß, da setzten auf einmal die Glocken ein. Da läuteten von 19 Uhr bis 19.15 Uhr eine Viertelstunde die Deilinghofer Glocken den Sonntag ein. Sie riefen alle Leute zur Besinnung und zum Gebet. So läuten die Glocken von Deiling. Auch diese sprichwörtlich gewordenen Glocken hier, die sind mir eigentlich nichts Äußerliches. Sie sind mir ein ganz großer Grund zum Staunen und zu einer riesigen Faszination. Denn eigentlich sind doch auch diese Glocken da ein Glaubensdenkmal. Ein Denkmal der Treue Gottes, wenn wir bedenken, zum Beispiel, dass die da oben hängende älteste Glocke, die da läutet, seit der Zeit vor Luther schon immer wieder auf die Mitte die Leute hinweist. Wenn wir bedenken, dass sie Sonntag für Sonntag und Tag für Tag geläutet hat hier. Und genauso die zweitälteste Glocke, die tut das seit direkt kurz nach dem 30-jährigen Krieg. Tag für Tag haben diese Glocken geläutet als Sinnbild für Gottes Treue. Und zwar haben sie das getan auch dann, wenn die Pastoren nicht so überzeugend waren. Auch dann, wenn die Pastoren, Presbyter und andere Kirchenleute an dieser Botschaft, die hier verkündigt wird, zu Verrätern geworden sind. Und wenn alles ganz, ganz schief lief in der Gemeinde, dann konnte man in diesem Glockenton deutlich hörbar das vernehmen, dass die Leute klar auf die Mitte verwiesen wurden und werden. Wenn man es so versteht, dann ist das ein klanggewordenes Denkmal. Ein klanggewordenes Denkmal. Mensch, hör doch mal dazu. Hör doch mal zu auf diese Botschaft. Hör auf diese Glocken, denn da an der Stelle, da ist die Mitte. Da ist die Mitte, da am Ort, wo seine Ehre wohnt. Da kannst du zurechtkommen innerhalb der Gemeinde. Und da kannst du mit deinen Sachen entlastet werden und neu anfangen. Liebe Gemeinde, genau auf diesem Hintergrund, wie ich es jetzt angedeutet habe, und nicht nur aus äußerlicher Show, da war es uns unsagbar bereichernd, geschichtlich ganz genau nachzuforschen und aufzuschreiben, was in frühesten Jahren seit der Reformation, seit damals 1565 hier in Deilinghofen, was hier in diesem Haus der Stephanuskirche denn wohl alles gepredigt wurde, was hier erlebt wurde und was hier in der Geschichte durch Hochs und Tiefs dran war. Was hier erlebt wurde und drüben im schönsten alten Haus Deilinghofens, im denkmalgeschützten Fachwerkgebäude des alten Pastorats. Natürlich auch die äußeren Dinge, die haben uns interessiert und erstaunt. Zum Beispiel, warum der Kirchturm dieser Kirche bis 1834 ganze 10 Meter länger war und das Kirchenschiff 5 Meter höher. Warum das dann tiefer gelegt wurde? Das hat uns interessiert. Es hat uns interessiert, dass zum Beispiel diese Kirche bis zur Renovierung, wo das Presbytergestühl reinkam, im Jahr 1859 überhaupt keinen Fußboden hatte. Keinen Steinfußboden, sondern nur platten Lehmboden. Es hat uns interessiert, dass bis damals der Altar ein völlig anderes Aussehen hatte und wie der aussah. Es hat uns interessiert, natürlich, was eben anklang, dass hier vorne unter uns, unter diesen Steinplatten, wie wir hörten, die Adeligen vom Adjutantengut im Turm beigesetzt worden waren, der alte Pastor Dümpelmann und die anderen Pastoren, wie wir es eben hörten, dass sie in dieser Kirche die letzte Ruhestätte fanden. Es hat uns interessiert, dass zum Beispiel in der Sundwiger Mühle, wo die Herrenhuter sich 200 Jahre versammelten, dass da alles Deilinghofer Kirchenbesitz war und dass von der Nagelschmiede dort in der Sundwiger Mühle über 20.000 Nägel im alten Pastorat verbaut wurden, wie die alten Rechnungen ausweisen. Doch all das, was ich jetzt nannte, das ist wunderbar rauszukriegen. Aber das ist letztlich doch nur Außenseite. Das ist äußerliche Seite im Museum der Erinnerung bewahrt. Aber wissen Sie, unter die Haut gegangen, ist mir diese Stephanuskirche und das Haus des alten Pastorats drüben in ganz anderer Weise. Aus einer großen Zahl alter Dokumente und aus einer Vielzahl alter überlieferter Predigten, da treten diese beiden besonderen Häuser Deilinghofens noch anders hervor. Nicht nur als Museum, sondern als eine ganz, ganz lebendige Keimzelle. Als eine Keimzelle einer riesengroßen Hoffnung. Treten Sie uns entgegen, dass hier in der Kirche auf dieser Kanzel und drüben im Pastorat Pastoren am Werke waren, die diesen Namen verdienten, denen die Erweckung der Gemeinde und der Name Jesu Christi das Allerwichtigste auf der ganzen Welt war und die dafür das Allerletzte gegeben haben. Das zu verfolgen, das ist viel spannender als ein Roman. Es ist wie ein Roman, der sehr, sehr nachdenklich macht und sehr spannend zu verfolgen ist, wenn man sieht, bei welchen Kämpfen in diesem damals als sehr unheilig verrufenen Dorf im 18. und 19. Jahrhundert Pastoren kämpften. Pastoren wie ein Dümpelmann, den ich schon nannte, wie die beiden Josefsons, wie der Pastor Kunze Müller, wie solche Leute hier Segensspuren hinterlassen haben, ganz deutlich. Wie hier in der Kirche Leute zum Glauben kamen und wie sie auch drüben im Pastorat zum Glauben kamen und in kleinen Gruppen sich zusammenschlossen, um den guten Kampf zu kämpfen, auch in der späteren Mühle in Sundfig, die dazugehört. Und wenn darüber jetzt ein Buch demnächst rauskommt, das heute ja eigentlich am Tag des Denkmals erscheinen sollte, so ist das durchaus nicht, um Deilinghofen ein Denkmal zu setzen, um sich selbst ein Denkmal zu setzen oder diese Kirche in ihrer äußeren Anmut zu preisen. Das ist anders gemeint. Auch dieses Buch, das soll nichts anderes sein als ein Denkmal der großen Taten Gottes, hier am Ort. Ein Buch zum Nachdenken. Denkmal. Denkmal, wie wirklich Gemeinde Jesu Christi hier am Ort zu bauen ist. Denkt mal nach, auch im Gespräch mit der Vergangenheit, dass damals schon vieles gewesen ist, was heute wieder aktuell wird. Wo man im Gespräch mit der Vergangenheit erkennt, was heute das eine ist, was in der Kirche Jesu Not tut. Dieser Paulustext da aus 1. Korinther 12, den ich am Anfang der Predigt verlas, der hat uns ja schon beim Abendkreis am Dienstag im Vortrag über die Kirche vor Augen geführt und Mittwoch bei der Seniorenrunde auch, was in der Kirche das Entscheidende ist. Das schlechthin entscheidende Bild da nach dem Neuen Testament. Das ist dieses Bild des Paulus, der Leib und die Glieder. Wenn man es von daher betrachtet, dann ist es keineswegs zuerst das Haus aus Stein. Nicht das Haus aus Steinen steht am Anfang. Nicht das Haus mit dem spitzen Turm ist da Kirche. Das kam erst später. Das Wichtigste und Zentralste, das ist die Gemeinschaft eines Leibes, eines Körpers, der Auge, Hand und Fuß hat. In diesem Sinne um Kirche mit Hand und Fuß geht es dem Paulus in diesem ganz zentralen Text. Und er schreibt seinen Korinthern ins Stammbuch und im Wissen, dass es überhaupt nicht so eine super Vorbildgemeinde. Das ist eine ganz, ganz riesengroße Problemgemeinde da in der Hafenstadt Korinth, wie wir wissen. Eine Gemeinde, in der es durchaus viel Stunk gab. Spannungen, Spaltungen und Grüppchenbildung. Aber gerade diese gar nicht Vorbildgemeinde wird darauf angesprochen, was ihr eigentlicher Adel ist und was ihre Berufung ist. Korinth wird darauf angesprochen und wir auch. Leib Christi für die Umgebung sollen wir darstellen. Nicht mehr und nicht weniger. Leib Christi für die Umgebung sollen wir sein, wo Hand in Hand arbeitet und wo von Jesus her alles Hand und Fuß hat. Ohne dass der kleine Finger sich sagen lassen muss, er sei weniger wichtig als das Auge oder der große Zeh. Liebe Gemeinde, ohne Bild gesagt, die in der Andacht am Mittwoch. Nach dem Neuen Testament, da sind Christen niemals Solisten. Glauben ist keine Solo-Vorstellung vor Gott im stillen Kämmerchen. Und gerade Zinzendorf, der große protestantische Kirchenreformer, der Graf Zinzendorf, hat ganz stark geprägt von diesem Text aus 1. Korinther 12, überhaupt für die evangelische Kirche, die wieder einschlief, zurückentdeckt? Dieses Bild von 1. Korinther 12, vom Leib und den Gliedern. Und er hat dieses Bild neu zum Tragen gebracht für die Gemeinde. Und sein ganzes Programm ist in einer Strophe zusammengefasst. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Das war das Programm für Zinzendorf. Und dafür überhaupt ist Kirche da. Dafür überhaupt ist dieses Haus da, dass solch eine Gemeinschaft von der Mitte her entsteht. Dass wir das werden. Und an anderer Stelle hatte der Zinzendorf das so zusammengefasst. Ich statuiere, es gibt kein Christentum ohne Gemeinschaft. Dabei wusste er, dass es Scheingemeinschaft in der Kirche immer gibt. Dass Leute sagen, ich gehe zum Abendmahl, da sind wir Gemeinschaft. Oder ich lasse mich taufen, lasse kleine Kinder taufen, dann sind wir Gemeinschaft. Dass dieses aber so oft Scheingemeinschaft auch damals schon in der Kirche war. Und dass es auf was ganz anderes ankommt. Dass es darauf ankommt, vom lebendigen Jesus her ein Leib zu werden. Ein Leib, ein Zusammenhang, ein Lebenszusammenhang, der leidenschaftlich durchpulst, von seinem Leben Hand und Fuß zusammenarbeiten lässt, wo jeder an seinem Teil ein ganz wichtiger Teil fürs Ganze ist, fürs Ganze des Leibes. Und in einer ganz großen Weisheit des Geistes, da haben Zinzendorfs Herrenhuter eine Neuerung eingeführt. Sie haben sich in Gruppen und in Kreise und in kleine Cliquen eingeteilt, die niemals für sich sein sollten, die Keimzellen sein sollten, Jugendliche, junge Männer, junge Frauen, alte Frauen, Witwen. Und da wurde zum ersten Mal in der Kirchengeschichte so etwas eingeführt, dass man sich auch außerhalb der Gottesdienste in diesen Kreisen getroffen hat, zum gemeinschaftlichen Gebet, zum Bibellesen und zum Erfahrungsaustausch. Dass jede dieser Gruppen wieder ein Körperteil war des ganzen Leibes. Dass das Ganze lebendig durchpulst wurde von dem einen Blutkreislauf des Leibes Jesu und von seinem Atmungssystem im Bild gesprochen, wo der Heilige Geist ihnen ganz, ganz langen Atem gab. Zum Beispiel auch drüben auf dem Gehöft von Sündwigsmühle. Gerade seit Pastor Dümpelmann, den wir schon nannten, da hat ganz in der Linie Zinzendorfs dieses Bild des heutigen Predigtextes, dieses Bild von dem Leib und den Gliedern nach 1. Korinther 12, auch spürbare Konsequenzen für den Gemeindeaufbau hier am Ort, in dieser Kirche und in dieser ganzen Gegend gewonnen. Ebenfalls im alten Pastorat, dass da von kleinen Kreisen aus Leute aufwachten und sich als Körperteil in den Leib Jesu einverleiben ließen, dass da die Hand für den Fuß betete und dass das Auge und der kleine Zeh um ihre gegenseitige Verbundenheit wussten, im gemeinschaftlichen Dienst an einer gemeinsamen Sache. Und diese Sache war, dass die Welt erkenne, dass wir Gottes Kinder seien. Liebe Gemeinde, so soll am Ende, denke ich, diese Stephanuskirche ruhig ein Denkmal sein. Sie soll ein Denkmal sein der stetigen Treue Gottes. Ein Denkmal, in das man sich ruhig verlieben kann. In das sich noch viel mehr Leute verlieben sollten. Sie soll wirklich ein offenes Denkmal sein, offen für andere, dass wir wie ein Leib sind, der dahinter steht, dass andere hier reinkommen und sich hier verlieben. Dass sie hier die Mitte finden, die unser Leben, unser Dorf und unsere Welt nötig hat. Diese Kirche soll ein Denkmal bleiben, dass hier nämlich der Ort ist, wo Gottes Ehre wohnt. Hier und am Martin-Luther-Haus genauso, wo wir und alle dort versammelten Gruppen und Kreise endlich wieder in unserer Zeit das werden sollen, was in Jesu Geist Kirche von allem Anfang an wirklich ist, nämlich ein lebendiger Leib, wo du und ich die Glieder sind. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, dass auch hier die Welt erkenne, dass wir seine Kinder seien. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.